John's Gospel, Kapitel 5, Vers 1 bis 18. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?« fragte er ihn. Der Kranke antwortete: »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« Da sagte Jesus zu ihm: »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. »Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen.« Er entgegnete: »Der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Mappe und geh.« »Und wer ist dieser Mann?« fragten sie. »Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Mappe und geh?« Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. »Du bist jetzt gesund«, sagte er zu ihm. »Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast.« Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen: »Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich.« Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Amen.
Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir kommen im Gottesdienst vor dich in der Hoffnung, dass du hier bist. Und im Vertrauen darauf, dass du zu uns reden kannst und dass du unser Herz bewegen kannst. Und ich lade dich ein dazu, wo auch immer wir stehen, wo auch immer wir gerade Fragen, Zweifel, Sorgen, Ängste, Nöte haben, dass dieser Text, dieses Wort von dir lebendig wird für uns. Amen. Friedrich hat am Anfang gesagt, dass er etwas angeschlagen ist, etwas in dem Wetter leidet. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Umso besser, dass wir heute eine Heilungs- und Wundergeschichte uns anschauen wollen. Mal sehen, was hier heute alles so passieren wird. Und wir setzen eine kurze Predigtreihe fort über Begegnung von Jesus mit Zeitgenossen von Jesus. Und heute im Büro saßen Ben und ich zusammen, wir haben mal überlegt, wie nennen wir diese Predigtreihe? Und wir haben dieser Predigtreihe die Überschrift gegeben: Heilige Störung. Heilige Störung. Denn jede dieser drei Geschichten, die wir anschauen, letzten Sonntag, heute und nächsten Sonntag, zeigt, wie störend Jesus im Leben von Menschen sein kann. Wie unbequem er ist, wie herausfordernd er ist. Wie Jesus immer wieder genau den wunden Punkt trifft. Und manchmal hat das gute Konsequenzen, positive Konsequenzen. Und manchmal reagieren die Leute sehr abweisend, sehr negativ auf ihn. Bevor ich jetzt aber mehr zu dieser heutigen Störung sage, über die wir nachdenken wollen, zwei Sätze zu diesem Gottesdienstmodus, den wir in den vergangenen Wochen hatten, haben. Vielleicht haben sich manche von euch schon gefragt, warum diese fancy Dialogpredigten? Warum Interaktion im Gottesdienst? Was soll das? Warum kann er nicht einfach was sagen und wir hören zu? Wir haben in den letzten Wochen viel, viel Feedback bekommen darauf, dass wir versucht haben, sonntags nicht nur eine Einbahnstraßenkommunikation zu haben, sondern tatsächlich so mit einem Dialog zu arbeiten. Manche fanden das unangenehm, für die war das einfach peinlich. Manche Leute saßen so, wenn die Fragen kamen. Andere haben sich vielleicht in die Schulzeit zurückversetzt gefühlt. Es haben sich auch Leute sehr positiv geäußert. Manche haben gesagt, endlich kann ich mir am Montag noch merken, worum es am Sonntag ging. Vielleicht, weil es so einen kurzen Moment von Adrenalin jeden Sonntag gibt. Aber es gibt jetzt nicht den einen Grund, warum wir das machen. Uns motiviert jetzt nicht die reine Lust am Experiment, dass uns langweilig ist oder dass wir plötzlich die Erkenntnis haben, bisher ist alles falsch gelaufen. Nein, wir sind im Kern davon überzeugt, dass jeder von uns, die hier sitzen, was Wichtiges beizutragen hat, wenn man sie denn reden lässt. Und natürlich braucht es für manche Fragen, für manche Texte erstmal sogenannte Experten und Expertinnen, Menschen, die mehr Zeit investieren, um zu verstehen, was da steht und um zu forschen. Aber das ist eben nicht alles. Wir glauben, dass Gottes Geist hier ist und Gottes Geist zu uns sprechen kann. Und zwar nicht nur durch mich, wenn ich was hier vorne sage, sondern direkt zu euch. Ich weiß, das klingt für manche total abgefahren, aber das ist schon mal passiert, auch hier im Kreuzberg-Projekt. Und wir wünschen uns einfach, dass wir nicht so sehr von einem professionellen Erklärer abhängig sind hier vorne, sondern dass alle in der Lage sind, mitzudenken, mitzusprechen und dass wir uns mit der Bibel so auseinandersetzen, dass vielleicht die Kluft zwischen Sonntag und Alltag ein bisschen kleiner wird. Weil wir gemeinsam lernen, über unseren Glauben zu sprechen, das zu verbalisieren. Und ich weiß, manche von euch gehen deswegen in Kleingruppen unter der Woche, weil das eben nicht genug ist am Sonntag. Aber manche haben dafür keine Zeit oder keine Lust oder so. Und dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was davon am Sonntag. Jetzt natürlich so, dass nicht alle von uns gerne sprechen vor einer Gruppe von Menschen. Ich gehöre eigentlich auch eher zu dem introvertierten Spektrum. Und offene Diskussionen in großen Gruppen sind auch für mich unangenehm. Ich mag es eigentlich nicht, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Also es gruselt mich am Sonntag gleichermaßen, wie ich positiv aufgeregt bin, wenn wir so einfach mal in die Runde fragen. Und dann wird das jetzt auch keine neue Regel, die wir immer so machen, aber wir versuchen, neue Formen zu finden, damit wir eben diese Sprachfähigkeit finden und damit es vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten oder ein paar mehr Wege gibt, wie uns der Gottesdienst ansprechen kann. Wir sagen immer, dass wir als Gemeinde das Kreuzberg-Projekt ist eine Gemeinschaft von Menschen, die dabei sind, zusammen Gott zu entdecken, Gott kennenzulernen. Und da gibt es keine Profis und Amateure. Sondern wenn viele aktiv sind, wenn sich viele einbringen, wenn viele etwas sagen, wenn viele zuhören, dann gelingt uns das. Heute möchte ich eine Form ausprobieren, die so introvertierten Menschen wie mehr liegt als extrovertierten Menschen. Also wir werden heute nicht reden, sondern wir werden heute schreiben. Darum habt ihr diese grünen oder weißen Kärtchen vielleicht gefunden bei euch auf dem Stuhl. Wenn nicht, hier vorne gibt es noch ein paar, die braucht ihr gleich. Und das Ganze machen wir so. Es gibt auf diesem Zettel ungefähr Platz für 3 Fragen bzw. Antworten. Und ich werde jetzt erstmal ein paar einleitende Sätze sagen zu der Predigt und dann gibt es so in der Predigt immer mal einen Moment der Stille, wo ihr so über diese Fragen nachdenken könnt, reflektieren könnt, einen Satz, ein Stichwort aufschreiben könnt, was euch so in den Kopf kommt zu dieser Frage. Und damit sich das Ganze nicht nach Schule anfühlt, wo dann der Lehrer hinterher sagt, was richtig war, werde ich nicht so viel zu diesen Fragen von hier vorne sagen, sondern das überlasse ich euch. Und es sind auch Fragen, die man nicht mit richtig und mit falsch beantworten kann. Also das ist ganz klar. Es gibt auf eine Frage 10 Antworten und die sind alle richtig. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dann nach der Predigt, wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist ja hier so ein bisschen Zirkulation, dann läuft man durch die Gegend, könnt ihr das, da hinten hängt schon so ein Tape an der Wand, könnt ihr das an die Wand pinnen, was ihr aufgeschrieben habt. Ihr müsst auch nicht alle Fragen beantworten, ihr müsst auch gar keine Fragen machen, ihr müsst nicht mitmachen, aber ihr dürft. Und hoffentlich, wenn wir dann am Ende des Gottesdienstes hier alle mal vorbeigelaufen sind, hängen dann da ganz viele kluge, schlaue, inspirierte Dinge, die sozusagen so eine Schwarmintelligenz abbilden. Es klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Es soll Spaß machen. Es soll jetzt eben kein Unterricht sein. Genug der Vorrede. Gehen wir mal zu unserem Text. Wenn der Apostel Johannes etwas aufschreibt, dann gibt es verschiedene Ebenen. Es ist kein reiner Tatsachenbericht, den er hier aufschreibt, also wo es nur darum geht, eine historische Wirklichkeit abzubilden, sondern er hat mindestens immer noch eine zweite Ebene im Blick. Er verfolgt eine tiefere Absicht. Und das sehen wir auch in diesem Text, weil vordergründig geht es um die Heilung eines chronisch Kranken. Vordergründig geht es um den Messias, um Jesus Christus, der Kranke heilen kann, der diese Fähigkeit, diese Macht hat. Wenn man dann aber genauer hinschaut, dann merkt man schnell, dass Jesus hier eigentlich ein ganz anderes Ziel verfolgt. Es geht gar nicht so sehr um die Heilung, sondern es geht um diesen ganzen Menschen. Das Ganze findet an einem besonderen Ort statt, diesem Teich Bethesda. Man hat lange gerätselt, ob es ihn überhaupt gibt. Irgendwann hat man ihn tatsächlich ausgegraben. Und man weiß aus der Bibel, genau gesagt aus Vers 4, der nicht abgedruckt ist. Das hat einen Grund, weil er nämlich angezweifelt wird, ob er wirklich in der Bibel steht. Deswegen stand er in meiner Übersetzung nur in Klammern unten drunter. Spannende Sache, können wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber man glaubte von diesem Teich Bethesda, dass er ein magischer Ort ist. Das war so in der jüdischen Volksfrömmigkeit bekannt. Dort sammelten sich Kranke. Und es war aber nicht nur ein magischer Ort, sondern es war auch ein Ort der Verzweiflung. Denn wir müssen uns vorstellen, dort waren so 5 Gewölbe rund um diese 2 Teiche. Und überall lagen kranke, verkrüppelte Menschen, die keine andere Hoffnung hatten, als dass sich das Wasser dieses Teiches bewegt. Denn wenn sich das Wasser bewegte, hieß das automatisch, ein Engel kommt, bewegt das Wasser und die erste Person, die im Wasser ist, wird geheilt. Und immer wenn sich also das Wasser bewegte, geriet diese Leidensgemeinschaft in Aufruhr. Und die ganze Zeit musste man bereit sein. Man kann sich richtig vorstellen, wie konstant Spannung in der Luft liegt. Jeden Moment konnte der Engel wieder kommen. Und das macht das Ganze auch nicht zu einer Leidensgemeinschaft, wenn wir ehrlich sind, sondern eher zu einer Leidensgegnerschaft. Jede Person an diesem Teich könnte die Person sein, die vor dir in den Teich kommt und vor dir gesund wird. Es ist also irgendwie ein hoffnungsvolles und hoffnungsloses Szenario. Und wir lesen, dass dieser Mann hier sage und schreibe seit 38 Jahren krank ist und wahrscheinlich auch ähnlich lange schon an diesen Teich kommt. 38 Jahre. Tag aus, Tag ein, das gleiche Spiel. Die Hoffnung, dass sich das Wasser bewegt und dass er es irgendwie als Erster ins Wasser schafft. Und jetzt taucht Jesus an diesem Teich auf. Er geht direkt zu dem Mann hin und fragt ihn, Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und ergänzend erklärt uns Johannes, dass Jesus wusste, dass dieser Mann schon 38 Jahre krank ist. Also Jesus war jetzt nicht so ein neuer Rabbi, der noch nicht so genau wusste, was da am Teich vor sich ging, sondern er wusste ganz genau, was los ist. Und das ist auch die erste Frage an euch. Nicht, willst du gesund werden, sondern warum stellt Jesus diese augenscheinlich irgendwie offensichtliche und dumme Frage? Und ist diese Frage wirklich so dumm? Warum stellt Jesus diese Frage, willst du gesund werden? Denkt mal so einen Augenblick drüber nach und dann schreibt, wenn ihr mögt, eure Antwort in der Sprache eures Herzens oder die Sprache, die ihr gelernt habt als Kind, dort auf die Karte. Gerne in Englisch, Französisch, Norwegisch, Latein, was auch immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, dann geht plötzlich so jede Menge im Kopf los. Ne? Es ist nicht so einfach. Es ist tatsächlich eine Frage, die viele Antworten haben kann. Und vielleicht geht es euch auch wie mir und ihr wüsstet jetzt gerne, was hat mein Nebenmann gerade geschrieben, was hat meine Nebenfrau aufgeschrieben. Ich will eigentlich genau wissen, warum stellt er diese Frage? Aber das können wir nachher an der Wand lesen. Denn mindestens so interessant wie die Frage von Jesus, ist ja auch die Antwort des Mannes hier. Eigentlich gibt er keine Antwort. Jesus stellt eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Vielleicht noch mit vielleicht. Dass man sagt, ja, unter der und der Bedingung, wenn ich nichts dafür tun muss. Aber was der Mann hier sagt, klingt mehr wie so eine Verteidigung. Es klingt mehr so wie eine, dass er sich angegriffen fühlt. Dass Jesus ihn für dumm verkauft, weil er diese dumme Frage stellt. Er sagt, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Auch diese Aussage muss man sich mal genau anschauen. Das steht hier nicht aus Versehen so in dieser Geschichte. Sonst hätte Johannes das nicht so aufgeschrieben. Hinterfragen wir mal die Aussage von diesem Mann. Er ist seit 38 Jahren krank. Er lebt in einer Zeit ohne Foodora, Deliveroo und Krankentransport. Irgendwas muss er essen. Irgendwo muss er schlafen. Irgendwie muss er von A nach B kommen. Er kann nicht 38 Jahre in dieser Säulenhalle liegen. Ist er wirklich so allein, wie er es hier sagt? Wenn er es nicht schafft, als Erster ans Wasser zu gelangen, dann wird er irgendetwas haben, was ihn daran hindert zu laufen. Ist nicht der Schnellste, er ist vielleicht gelähmt oder er ist irgendwie zumindest nicht gut zu Fuß. Jetzt kann man natürlich Mutmaßungen anstellen, das mache ich gerade. Ich weiß es nicht, es steht hier nicht, was er hat und es steht auch nicht genau, ob er wirklich alleine ist. Aber er fühlt sich alleine. Er fühlt sich alleingelassen. Der arme Mann hat nicht nur das Problem einer chronischen Krankheit, sondern er fühlt sich mit dieser Krankheit allein. Und das, obwohl er vielleicht Hilfe in Anspruch nimmt. Vielleicht hat er Freunde, die ihn einfach nur da morgens noch abliefern und abends wieder abholen, aber eigentlich keinen Bock mehr auf seine Story haben. Und er ist so fixiert auf seine Krankheit, dass er nur noch in der Kategorie gesund oder krank denkt. Es gibt keine Grautöne. Sein ganzes Leben dreht sich um diese Krankheit. Seit 38 Jahren. Und er liegt lieber 38 Jahre an diesem hoffnungslosen Ort, als irgendwas zu verändern sonst in seinem Leben. Also man könnte ja vielleicht auch nach 10 Jahren sagen, gut, das mit dem Teich scheint doch nicht so gut zu funktionieren wie gedacht. Ich muss mich irgendwie damit abfinden. Nein, er ist fixiert auf seine Krankheit. Das ist alles, was sein Leben schlecht oder gut macht. Und wir dürfen das jetzt nicht als Bashing auf Kranke verstehen. Da bin ich der Letzte, der das macht. Ich kenne so ein Denken in gewisser Weise von mir selbst. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man eine Idee vom guten Leben hat. Das kann was mit Gesundheit zu tun haben. Das kann mit anderen Dingen zu tun haben. Und man ist so auf diese Idee fixiert, was passieren muss, damit das Leben gut ist, dass es keine Alternativen gibt. Es gibt kein Grau. Es gibt nur, entweder habe ich das oder ich habe es nicht. Ich habe eine klare Vorstellung davon, was ein glückliches, ein gutes, ein schmerzloses Leben ist. Und jedes Mal, wenn das irgendwie nicht eintrifft, wenn ich das irgendwie nicht haben darf, dann ist vielleicht gar nicht das Ereignis, was mir das nimmt, so schlimm, sondern mehr die Bedeutung, die ich diesem Ereignis zumesse. Mit der Folge, dass ich in tiefes Selbstmitleid versinke, Wut habe auf mich selber, auf Gott, auf andere Menschen, auf die da oben, auf wen auch immer. Sobald ich mich in die Opferrolle begebe, werde ich nicht nur durch vielleicht schlimme Ereignisse gequält, so eine Krankheit für 38 Jahre ist schlimm. Nein, ich verliere auch die Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu handeln. Wir haben ja hier viele Leute, die in Therapieberufen arbeiten oder pädagogisch zumindest arbeiten. Die werden wahrscheinlich genau wissen, wovon ich jetzt rede. Und meistens lernt man dann auch sich selber kennen und dass man da auch vielleicht gar nicht so anders ist als die Klienten. Und wir sehen das hier bei diesem Mann. Er ist irgendwie doppelt gestraft. Er ist nicht nur krank, sondern er hat keine Energie, keinen Fokuswechsel, keine Kraft, aus seinem Leben trotz der Krankheit etwas zu machen. Bis er mit Jesus, dem Störenfried, in Berührung kommt. Denn das ist er hier, ein Störenfried. Gehen wir mal ein bisschen weiter im Text. Das große Wunder passiert. Das, warum er 38 Jahre an diesem Teich liegt, tritt ein. Jesus trägt ihn nicht ins Wasser. Jesus sagt, ich kann dich auf der Stelle hier gesund machen. Macht ihn gesund, sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann folgt seinem Befehl, steht auf und geht. Er kommt allerdings nicht weit, denn da gibt es noch ein paar andere Leute, die nur darauf gewartet haben, dass jemand was falsch macht. Hier heißt es, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes sahen, wie er seine Matte mit sich herumtrug. Und das war eine von den 38, 39 Dingen, die man am Sabbat nicht tun durfte. Dafür gab es eine Regel, keine Matten tragen. Und sie stellen ihn zur Rede und fragen ihn, was machst du? Warum trägst du eine Matte? Weißt du nicht, dass das verboten ist? Und jetzt kommt eine sehr, sehr verblüffende Antwort von dem Mann. Er sagt, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und sie fragten ihn, wer ist dieser Mann? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Zweite Frage an uns. Was sagt uns diese Reaktion, was sagen uns diese Antworten, dieses Gespräch hier in Vers 11 bis 13 über das Herz dieses Mannes, über diesen Mann? Ihr habt einen Augenblick, einige Minuten, um euch Gedanken zu machen. Wenn ihr mögt, schreibt es auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über diesen Text vorher nachgedacht habt oder den schon mal überhaupt gelesen habt. Ich kannte ihn irgendwie, ich kannte diese, vor allen Dingen diese Passage über diesen Teich, diesen mirakulösen Ort der Heilung. Aber ich wusste nicht, dass die Geschichte weitergeht. Und das hat was damit zu tun, dass meistens, wenn man über diese Geschichte redet, lässt man den zweiten Teil weg. Aber ohne den zweiten Teil werden wir wahrscheinlich den ersten nicht verstehen. Es hat einen Grund, warum das nicht einfach aufhört hier bei vielleicht Vers 11 oder 10, sondern warum die Geschichte weitergeht. Jesus ist noch nicht fertig mit diesem Mann. Und genau daran sehen wir auch, dass es hier nicht um das Heilungswunder geht. Nein, Jesus geht ihm nach und trifft ihn später am Tag im Tempel. Und dieses Mal weiß der Mann auch, mit wem er es zu tun hat. Also Jesus stellt sich irgendwie vor. Ich bin Jesus, ich bin der Messias, ich bin der, der dich gesund gemacht hat. Wir lesen jetzt nicht, wie er sich vorstellt. Was wir lesen, ist noch so ein erstaunlicher und irgendwie beängstigender Satz. Denn Jesus sagt dir zu diesem Mann, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als du bis jetzt durchgemacht hast. Und damit sind wir schon bei der dritten und letzten Frage. Was meint Jesus hier? Was ist schlimmer als 38 Jahre krank zu sein? Was hat das mit Sünde zu tun? Was kann er hier meinen? Vielleicht fällt euch was ein, dann schreibt es auf. Ich habe es ja bereits am Anfang gesagt, Johannes hat immer zwei Perspektiven. Es gibt eine vordergründige Geschichte und es gibt etwas darunter, was dahinter liegt. Vordergründig geht es um ein Wunder von Jesus an einem chronisch kranken Mann. Wenn man etwas tiefer bohrt, etwas genauer hinschaut, dann stellt man sich aber die Frage, ist dieser Mann hier wirklich geheilt? Man hat fast das Gefühl, dass Jesus dem Mann nichts Gutes damit tut, dass er ihn heilt. Denn er nimmt ihm nicht nur die Krankheit, sondern er nimmt ihm seine Identität. Er ist plötzlich nicht mehr der arme, kranke Mann, der seit 38 Jahren an diesem Teich liegt und dem keiner hilft. Das war seine Lebensgeschichte, das war seine Identität. Die Geschichte hat er sich jeden Tag erzählt, wenn er es wieder nicht rechtzeitig ins Wasser schaffte. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von dem schwedischen Autor Magnus Malm. Ich lade euch ein, das mitzulesen, es steht in eurem Heft. Wohl am allerschwersten tun wir uns damit, das Selbstbild des Opfers loszulassen. Dieses Bild ist wie ein gemeinsamer Nenner in vielen unserer Lebensgeschichten, eine tragende Wand in den Selbstbildern, die wir uns gezimmert haben. Ich bin der, der als Kind misshandelt wurde. Ich bin die nie einen richtigen Vater hatte. Ich war in der Schule immer das Mobbingopfer. Ich stand als Junge dauernd im Schatten einer dominierenden Mutter. Ich bin der, der in einer religiösen Zwangsjacke aufwachsen musste oder als armes Arbeiterkind. Ich bin die Frau, die von ihrem Partner mit den Kindern sitzen gelassen wurde, als er eine andere fand. 100 Varianten und immer dasselbe Grundselbstbild. Ich bin das Opfer der anderen, das Opfer der Umstände. Das Opfer sucht Mitleid. Für einen Menschen mit sehr lediertem Selbstbild kann das zum Schluss die einzige Form von Bestätigung sein, mit der er sich identifizieren will. Er kann sich ja gar nicht vorstellen, dass einer ihn so liebt, wie er ist. Wenn ich aber keine Liebe kriegen kann, dann möchte ich wenigstens Mitleid. Die Opferrolle kann sich richtig festfressen in einem Menschen. In den Worten des amerikanischen Franziskanerpriesters und Autors Richard Rohr: Dies ist eine endgültige, uneinnehmbare Stellung. Verletzt sein, leiden, Mitleid verdienen, das bedeutet, dass man eine moralische Schlacht gewonnen hat. Wenn du beweisen kannst, dass du ein Opfer bist, kann man nichts mehr von dir verlangen, als das ewige Recht, deine Geschichte zu berichten, und wir anderen haben uns gefälligst schuldig zu fühlen und den Weihrauch der Wiedergutmachung zu verbrennen. Warum ist just dieses Element in unserem Selbstbild so zählebig in Krisen, die ansonsten eine so befreiende Wirkung haben können? Eine erste Antwort ist vielleicht, dass mit jeder neuen Krise das Gefühl, das Opfer und der ewige Verlierer zu sein, noch verstärkt wird. Alle sind gegen mich, ich hab's doch gewusst. Hier stoßen wir auf eine der stärksten Drogen, die es gibt, das Selbstmitleid, das so perfekt getarnte schöne Gefühl, das man hat, wenn man sich selber tröstet, denn sonst tut es ja keiner. Das ist harter Tobak. Aber vielleicht ist da nicht nur ein Funken Wahrheit drin. Wir sehen an diesem Mann, dass sein Problem nicht ist, dass er schwer krank ist. Sein Problem ist, dass er keine Identität jenseits dieser Krankheit hat, jenseits dieser Vorstellung vom Ideal. Und als ihm diese Identität genommen wird, reagiert er erstaunlich. Was macht er? Er läuft zu den jüdischen Gelehrten und sagt ihnen: Übrigens, jetzt weiß ich, wer dieser Mann war, der mich geheilt hat. Es war Jesus. Und er weiß genau, sie fragen ja nicht, weil sie ihm Danke sagen wollen, Jesus, dass du am Sabbat krank geheilst. Nein, sie fragen ihn, damit sie ihn anschwärzen können. Der Mann wendet sich gegen seinen Befreier. Er wendet sich gegen den, der ihn heilt, gegen den Wundertäter. Und das macht diese Geschichte so bedrückend. Das macht es so hart. Denn im Grunde sehen wir hier, dass Jesus allmächtig und ohnmächtig zugleich ist. Allmächtig und ohnmächtig zugleich. Wir sehen hier die Allmacht von Jesus, weil Jesus ihn nicht nur heilt, sondern auch eigentlich das Problem erkennt, was er hat. Aber wir sehen auch die Ohnmacht von Jesus, weil Jesus ihn nur körperlich heilen kann. Aber er kann nicht die Schritte mit ihm gehen, die es braucht, damit er rauskommt aus diesem Loch, aus dieser Identität des Opfers. Jesus, kann man sagen, ist ohnmächtig, wirklich an sein Herz zu kommen, weil dieser Mann nicht bereit ist, sein Herz zu öffnen. Noch nicht, muss man sagen. Aber die Geschichte hört hier auf. Johannes entlässt uns hier mit diesem Gedanken. Das Einzige, was wir noch lesen, ist, dass die weisen jüdischen Männer kommen und Jesus aufsuchen und ihn zur Rede stellen. Und das ist nicht unwichtig, um wenigstens mit einem kleinen Hoffnungsschimmer für uns aus diesem Text zu gehen. Die Juden lehrten, dass ausschließlich Gott am Sabbat arbeiten darf. Das ist ein bisschen ironisch in sich, weil Gott ja am 7. Tag ausruht, aber sollte er denn doch arbeiten wollen am 7. Tag, dann darf er das. Das gestand man ihm zu. Und auf diesem Hintergrund verstehen wir in Vers 17, warum Jesus sagt: Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Und das, was für uns jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen selbstverständlich klingt, klar, Jesus, Gott, Heiliger Geist, Trinität, dass das irgendwie zusammengehört, war damals natürlich ein Skandal. Weil Jesus sich hier zu 100% mit seinem Vater identifiziert. Er sagt: Gott und ich, das ist das gleiche Wesen. Das, was ich tue, ist im Einklang mit Gottes Idee. Darum darf ich auch am Sabbat heilen. Ich bin Gott, sagt er hier mit seiner Handlung. Und damit ist klar, er ist nicht einfach ein Rabbi, er ist nicht einfach ein wunderbegabter Lehrer, sondern er ist Gott und das ist sein Anspruch. Und das wird auch ein wenig später dann sehr wichtig, denn spätestens zu dem Zeitpunkt, wo er dann am Kreuz hängt, wird dadurch klar, dass Jesus nicht als ein Märtyrer stirbt unter vielen, der für eine gute Sache stirbt, sondern er hängt am Kreuz als ganzer Mensch und als ganzer Gott. So mysteriös wie das ist das, was er hier sagt. Gott startet mit dem Mensch Jesus den größten Liebesbeweis der Geschichte. Diese Liebe, die wir nur schwer hören, wenn wir so fixiert sind auf das, was doch eigentlich Liebe sein sollte. Wir alle tragen diese Eigenschaft des Mannes vom Teich Bethesda in uns. Wir wollen Jesus, den Störenfried, lieber den anderen ausliefern, als unser Leben dauerhaft zu verändern. Jesus weiß das. Und er warnt uns davor. Er weiß, dass unsere chronischen Krankheiten, ob sie denn körperlich sind oder seelisch sind, und unser chronisches Unglücklichsein viel schlimmer ist als, andersrum gesagt, es ist nicht so schlimm, wie tatsächlich das zu verpassen, wie ein chronisch passives Verhalten. Wir haben Hoffnung für diesen Mann, genauso wie es Hoffnung für uns gibt. Weil Gott ja noch ans Kreuz geht. Das kann dieser Mann noch nicht wissen. Er weiß noch nicht, dass Gott selbst sich ihm hier zuwendet, in der Person von Jesus. Und dass Gott sozusagen das tut, was er tun kann, um uns aus unserer Lethargie und aus unserer Ich-Bezogenheit, aus unserem konkreten Fahrplan darüber, was gut und richtig ist, rauszuholen. Gott möchte uns verändern und möchte das Beste für uns. Amen.